Wer von euch, also jetzt denkt mal an eure Jugend, dazu muss ich sagen, ein paar sind noch jugendlich, ein paar nicht mehr so sehr, aber in eurer Jugend, wer mochte Achterbahn? Mal Hand hoch. Achterbahn, okay, das sind doch ein paar, sehr gut, weil meine Predigt ist auch irgendwie eine Achterbahn. Wieso mögen wir eigentlich Achterbahn? Aber da muss ich jetzt nicht antworten, das ist rhetorisch. Ist doch eigentlich total gefährlich. Es gibt so, du kennst sicher so diese Fahrt nach oben und dann ist oben so ruhig und dann so und es kann dich noch so drehen irgendwie und du bist so voll panisch. Oder kennst du diese ruhige Strecke und dann irgendwann so extreme Linkskurve und dein Kopf wird so zur Seite gezogen und so, ah, der Nacken. Du spürst, wie der Nacken so einen Schlag kriegt. Aber beim Rausgehen, wenn alles gut gegangen ist, wir können nicht mehr verlachen, die da zusammen drauf waren. Unser Nacken tut zwar noch ein bisschen weh, aber wir zählen nochmal das Geld, ob es vielleicht nochmal reicht, oder auch von der Zeit her. Was würde rauskommen, wenn Gott eine Achterbahn baut? Gott selbst, der größte Ingenieur. Ich meine, die göttliche Achterbahn, die krasseste Achterbahn der Welt. Wer würde auf diese Achterbahn? Aber Gott selbst garantiert, du wirst es unbeschadet überleben und am Ende wirst du richtig lachen. Titel meiner Predigt ist die göttliche Achterbahn. Liebe Fahrgäste, haltet euch fest, es geht los. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die in der Bibel steht, die wärmstens zu empfehlen ist. Die ist auf etwa 20 Kapiteln wunderbar beschrieben. Man hat schon gesagt, es sei Weltliteratur. Das ist die Geschichte von Jakob und seinen 12 Söhnen. Ich kann da nur so ein paar Sachen rausstreichen und wer das jetzt in der Ganze will, dem kann ich es einfach mal empfehlen, in Ruhe zu Hause. Und ich möchte das so ein bisschen aus der Sicht Jakobs, wie er das erlebt hat, erzählen. Also Jakobs Leben war sowieso schon eine Achterbahn. Er hatte 4 Frauen, von denen er nur eine wirklich liebte. Wie das gut gehen kann, weiß ich noch jetzt nicht. Auf jeden Fall, die er liebte, ist dann gestorben. Dann waren da 3 Frauen, die er alle nicht so ganz liebte und 12 Söhne, 12 Söhne. Und irgendwie auch in der nächsten Generation hat sich so ein bisschen eine kaputte Familie gezeigt. Nur ein Beispiel, der Sohn Juda geht also auch mal zur Hure ein und es war seine eigene Schwiegertochter. Das war das Zeug, was in dieser Familie abging. Und irgendwie hat es mit Jakob, dem Vater, selbst angefangen. Also der war schon selber ein bisschen dran schuld. Es begann mit seinem Betrug an Esau, seinem Bruder. Und ich glaube, Jakob hat wirklich diese kaputte Familie fast nicht mehr ausgehalten. Er hat es kompensiert. Er hatte noch die Lieblingssöhne Josef und Benjamin. Das war halt von seiner geliebten Frau Rahel, die jetzt gestorben war. Und denen hat er alle Priorität gegeben. Aber einmal fanden die 11 anderen Brüder, die 10 anderen Brüder, die weit weg auf dem Feld waren, fanden einen Rock mit Blut überströmt. Und sie haben diesen Rock nach Hause gesendet. Und folgendes dann gefragt, 1. Mose 37, 32. Also sie schickten den Ärmelrock zu ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch, ob das der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Als er ihn angesehen hatte, sagte er, der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen, Zerrissen. Zerrissen ist Josef. Jakob zerriss seine Kleider, legte Trauerkleider an und trauerte um seinen Sohn viele Tage. Alle seine Söhne und Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber ließ sich nicht trösten und sagte: Ich will dauernd zu meinem Sohn in die Unterwelt hinabsteigen. So beweinte er seinen Sohn. Was für ein Schicksalsschlag, der Sohn tot. Ich glaube, niemand von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet. Ich schon gar nicht, ich habe gar keine Kinder. Was für ein Schicksalsschlag. Er hat sehr viel geweint um seinen geliebten Sohn. Und dann kommt eine Hungersnot. Ich meine, eine Hungersnot, eine richtige Hungersnot. Ich habe noch nie eine richtige Hungersnot erlebt. Man hört von Dürren, aber in Deutschland kommt da nie was an Essensknappheit. Aber das ist jetzt eine richtige Hungersnot und man weiß nicht, ob man nächsten Monat noch was zu essen hat. Ich meine, hatte jetzt Jakob überhaupt noch Lebenswillen? Ja, weit weg in Ägypten gab es noch Essen. Da gab es noch genug Korn zu kaufen. Und okay, die älteren Söhne gehen dahin, um das zu kaufen. Nur den Benjamin, seinen anderen liebsten Sohn, den hat er bei sich behalten. Und die zwei warten jetzt da Wochen, Monate. Das Letzte, was der Jakob noch hat, sein kleinster Sohn, ob die überhaupt zurückkommen. Aber ja, sie kommen zurück, aber dann das nächste Ding. Und zwar der Machthaber in Ägypten verdächtigt die Brüder der Spionage. Und sie haben ein bisschen Getreide mitgebracht für eine kleine Zeit, aber sie dürfen nicht mehr nach Ägypten, bis sie den Gegenbeweis bringen, dass sie eben nicht Spione sind. Und zwar wird es der Benjamin sein, den sie mitbringen müssen. Und übrigens ist ein Sohn Jakobs schon gefangen in Ägypten, in einem anderen Land im Gefängnis, ohne Menschenrechte. Ich weiß nicht, wie man da noch Hoffnung hat. Was für eine Situation. Wie würdest du dich fühlen als Jakob? Wir lesen weiter im 1. Mose 42, Vers 34. 1. Mose 42, 34. Nein, es ist 36, sorry. Ihr Vater Jakob sagte zu ihnen: Ihr bringt mich um meine Kinder. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da sagte Ruben zu seinem Vater: Meine beiden Söhne magst du umbringen, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe. Vertrau in meiner Hand an, ich werde ihn dir zurückbringen. Nein, sagte er, mein Sohn wird nicht mit euch hinunterziehen, denn sein Bruder ist schon tot, nur er allein ist noch am Leben. Stößt ihm auf dem Weg, den ihr geht, ein Unglück zu, dann bringt ihr mein graues Haar vor Kummer in die Unterwelt. Ja, wie verzweifelt muss er sein. Wo ist jetzt die Hoffnung Israels? Ein großes Volk werden. Ein Segen werden für alle Völker umher. Übrigens, Jakob heißt eigentlich Betrüger, aber Gott hat ihn später Kämpfer genannt. Israel, Kämpfer. Die Hoffnung Israels. Hier noch Hoffnung behalten, das braucht es richtig Kampf. Das nenne ich Kampf. In dieser Geschichte werden Herzen durchgeschüttelt, wie in einer Achterbahn. Göttliche Achterbahn, aber richtig durchgeschüttelt. Na gut, die gehen wirklich dann trotzdem. Und sie kaufen dann Korn, alles geht gut, sie sind schon auf dem Heimweg. Und dann kommt ein Reiter aus der Stadt und holt sie ein, aus Ägypten. Und er hat eine ganz krasse Ansage. Ihr habt den heiligen, wie sagt er, den heiligen Silberbecher des Herrschers gestohlen, aus dem er noch prophezeit. Wie könnt ihr sowas tun? Die Brüder sagen, hey, wie können wir sowas tun? Sowas würden wir nie tun. Und bei dem dieser Becher gefunden wird, der soll sterben. Sie sind sich so sicher, dass sie ihn nicht haben. Und dann 1. Mose 44, Vers 12. Okay, der Reiter durchsucht alles. Beim Ältesten begann er und beim Jüngsten hörte er auf. Der Becher fand sich im Sack Benjamins. What? Ich meine, was ist hier los? Mann, wenn das der Jakob erfährt, der wird einfach gleich tot umfallen. Also das ist Wahnsinn hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Und ich komme zu meinem einzigen Punkt der Predigt. Mein Punkt ist, gerade in dieser Verzweiflung sorgt sich Gott um uns. Da gerade sorgt sich Gott wunderbar um uns. Erstmal hast du gesehen, wie zuerst plötzlich der Ruben sich aufopfert für die Familie. Er hat gesagt, hey, du kannst meine Söhne umbringen, ich bring dir den Benjamin zurück. Da ist wieder Zusammenhalt. Da kommt wieder Zusammenhalt in der Familie, die vorher so zerrüttet war. Und jetzt nach diesem Wahnsinnsereignis hier, der Benjamin sollte also umgebracht werden, jetzt kommt der Juda. Das war der, der vorher noch zur Hure ging und es war seine eigene Schwiegertochter. Jetzt beweist der Juda Herzblut. Wirklich, hier ist dann jetzt ein Einstehen, hier ist ein Flehen für die Familie zu diesem Herrscher. Ihr könnt es nachlesen. Kannst du in dieser Geschichte dahinter sehen? Von Verzweiflung zu Heilung. Kannst du sehen, wie Gott eigentlich gerade an etwas Wunderbarem arbeitet? Woran arbeitet Gott gerade? Kann ich auch in meinem Leben fragen, wenn wirklich schlecht läuft, dann kann ich eine Frage stellen, woran arbeitet Gott vielleicht gerade? Und das kann mir Hoffnung geben. An der Stelle muss ich noch ein kleines Detail, ein nicht ganz irrelevantes Detail dieser Geschichte wissen. Und zwar haben die Brüder damals den Rock nicht einfach auf dem Feld gefunden. Sie wollten damals, als sie den Josef mal wieder sahen, die ihn einfach töten. Die wollten ihren Bruder töten. Sie haben es dann doch nicht gemacht, aber sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Aber sie haben diesen Rock irgendwie in Blut getränkt und den einfach nach Hause geschickt. Weißt du, die wollten nicht mal sehen, wie der Vater reagiert. Die wollten es nicht mal miterleben. Also dieses schlechte Gewissen, das hat sie noch geplagt und das siehst du an verschiedenen Stellen. Davor musste Gott noch heilen. Da musste Gott noch heilen. Wie hat er es ihnen geheilt? Ich glaube, eine Sache ist, er hat ihnen jetzt etwas gezeigt, jetzt kommt etwas und das hätten sie niemals verdient. Niemals. Ich glaube, so hat er sie geheilt. Sie gehen zurück in den Herrscherpalast und ja, sie denken, wir werden jetzt alle zu Sklaven. Und Benjamin, ja, was würde mit dem wohl passieren? Okay, hingerichtet, was würden wir dem Vater sagen? Und der Herrscher hat mal gesagt, okay, geht mal alle raus, meine Diener, mal alle raus. Ich habe mit den Jungs mal ein Wörtchen alleine zu besprechen. 1. Mose 45, Vers 2. Ich lese bis Vers 8. 1. Mose 45, 2-8. Der Herrscher begann so laut zu weinen, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharao hörte man davon. Er sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben? Seine Brüder waren zu keiner Antwort fähig, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern: Kommt doch näher zu mir her. Als sie näher an ihn herangetreten waren, sagte er: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber lasst es euch nicht mehr leid sein und grämt euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott für euch hergeschickt. Ja, 2 Jahre sind es jetzt schon, dass der Hunger im Lande wütet. Und noch 5 Jahre stehen bevor, in denen man weder pflügen noch ernten wird. Gott aber hat mich vor euch hergeschickt, um von euch im Land einen Rest zu erhalten und viele von euch eine große Rettungstat erleben zu lassen. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Gebieter über ganz Ägypten. Was für eine Wendung. Der ist also der Josef wiedergefunden. Gottes Familie, auch heute, sie erlebt Verzweiflung. Aber genau dann erlebt sie Gottes Fürsorge. Gott hat noch einen Plan. Mit Gott ist noch immer alles in Ordnung. Es war eben nur Achterbahn. Es war göttliche Achterbahn. Wir haben gehört, wie Gott einfach einen guten Plan hat mit Jakob und seinen Söhnen. Es ist alles super ausgegangen mit Josef, der sie versorgt hat. Wenn ich daran denke heute, dann kommt mir in den Sinn kleine Gemeinden in Europa. Da habe ich so eine Parallele irgendwie. Ich habe 2010 erkannt, dass es kleinen Gemeinden in Europa eigentlich nicht so gut geht. Den großen Gemeinden geht es relativ gut, den kleinen ging es nicht so gut. Und ja, Jolene und ich haben ein Herz entwickelt für kleine Gemeinden. Wir sind zum Beispiel 2-mal nach Zypern gereist, nach Limassol. Das sind so 10 Geschwister. Und wo ich zum ersten Mal hingereist bin, ja, da ging es gewissen Leuten nicht so gut. Später hat eine Schwester dann die Gemeinde verlassen. Ein weiteres Ehepaar hat sich entschieden, nach USA zurückzuziehen, also nicht von Gott weg, aber da war Aderlass. Aber da habe ich auch Leiter kennengelernt, die voller Glauben sind. Dylan und Anne, Messias, wer sie kennt, da habe ich Inspiration gesehen, wie wenige kämpfen und reifen. Oder Sophia in Bulgarien. Seit 2010 sind Jolene und ich, also Jolene ist meine Frau, wer es nicht weiß, sind wir alle 2 Jahre da nach Sofia gezogen. Und das sind auch so 10 Geschwister. Ich liebe diese Gemeinde, ich bin verliebt in die Sofia-Gemeinde. Das sind ganz tolle Geschwister. Aber ja, Geschwister haben die Sorge geäußert, hier erodieren Freundschaften eigentlich mehr, als dass sie zusammenwachsen. Ein Bruder hat mir einfach mal gesagt, das fällt hier alles zusammen, das ist meine Prognose. Stell dir mal vor, du hast einen Partner und viele von uns haben Partner. Stell dir mal vor, der Partner verlässt Gott. Das ist etwa das Gefühl, glaube ich. Aber jetzt sind wir wieder hingefahren, letzte Woche, und es gibt so tolle Geschichten. Mir einfach in den Sinn gekommen ist 2. Chronik 16,9. Dort sagt der Prophet, ich weiß nicht mehr, wer es ist, aber egal. Dort steht in der Bibel: Die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Und in diesen Geschichten, die ich da gehört habe von Sophia, da habe ich einfach genau daran gedacht, ja, Gott kümmert sich wieder mal um seine Kinder. Ich habe eine Geschichte, die ich jetzt nicht im Detail ausmalen kann, aber da war ein Ehepaar, er ist aus London, sie ist aus Budapest, sie haben sich irgendwie kennengelernt und auf absolut unglaublichen Wegen sind die nach Sofia gereist und jetzt sind die eine Unterstützung dort. Einfach eine Geschichte, wo ich denke, Gott hat wirklich geleitet. Und wenn ihr auch mal nach Sofia geht, könnt ihr euch die ganze Geschichte erzählen lassen. Wir haben andere Leute getroffen, tolle Freundschaften gepflegt und Leute haben uns einfach ganz normale Geschichten erzählt, wie sie Jobs verloren haben und einfach abstrus und skurril irgendwie wieder einen neuen Job gefunden haben, wo wir alle sagen mussten, ja, Gott kümmert sich. Die Gemeinde von Sofia hat jetzt die Chance, die noch sehr unsicher ist, den Vollzeiter zu kriegen. Das ist auch so ein Ding. Ein Bruder aus USA, der einfach in die Rente ging, hat sich gesagt, ich gucke dich jetzt nicht einfach immer fern bis zum Ende meines Lebens. Ich gehe jetzt ein bisschen rum auf europäische Ermutigungstour. Und irgendwie ist jetzt entstanden, dass nicht er, aber jemand anderes da einen Vollzeiter für Sofia werden könnte. Wie gesagt, diese Geschichte ist noch sehr unsicher, dafür können wir beten. Aber das hat mich einfach so gefreut für sie. Jetzt kriegen die eine neue Unterstützung. Und insgesamt herzrührend, wie Gott sich um seine Kinder kümmert. Egal, was sie sind. Diese kleinen Gemeinden erlebten göttliche Achterbahnen. Aber Gott hat es noch im Griff gehabt. Und hat es immer noch im Griff. Zimmermanns, ich bin Christian Zimmermann, meine Frau ist Jolene Zimmermann. Zimmermanns haben jetzt auch ein Ticket erhalten. Es ist ein Ticket für eine göttliche Achterbahn. Es scheint von Gott zu sein, dieses Ticket. Das wird jetzt für ein paar von euch überraschend sein. Deshalb ist auch diese Predigt ein bisschen eine Achterbahn. Aber ja, unser Traum war seit 8 Jahren, irgendwie eine kleine Gemeinde zu unterstützen. Das ist geblieben. Wir gehen jetzt trotzdem nicht nach Sofia. Das waren so ein bisschen die Gedanken. Und so seit 4 Jahren haben wir einfach gemerkt, Jolene, sie kann hier irgendwie beruflich nichts erreichen. Sie kann hier nichts erreichen. Und hier alt werden war überhaupt nicht ihr Ziel. Ich bin auch nicht von hier, ich bin Schweizer, ist Engländerin. Aber ich habe gesagt, wir gehen einfach erst, das habe ich dieses Jahr gesagt, wir gehen erst, wenn wir einen Ruf von Gott haben. Und vorher gehen wir einfach nicht. Ich wissen, dass da Gott irgendwas tut. Aber ich habe schon gesagt, wir beginnen regelmäßig zu beten mit Strichliste, mit Strichen, wie oft wir für die und die Sache schon gebetet haben. Und ich habe Jolene gefragt, okay, wofür sollen wir beten? Und sie aus der Kanone geschossen für unsere Zukunft, für Klarheit unserer Zukunft. Haben wir gebetet nach dem 7. Mal, und das ist kein Predigtpunkt, dass es bei dir auch beim 7. Mal sein würde. Vielleicht dauert es doppelt so lang, vielleicht dauert es halb so lang. Aber Jolene hat dann geforscht, sie hat einen Masterstudiengang nahe Leicester gefunden, das ist England. Dieser Masterstudiengang heißt Dance Movement Psychotherapy. Das ist einfach ihr Ding. Also wenn man Jolene kennt, die mag tanzen, die mag auch Seelsorge. Also ich habe sofort gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ihr Ding. Übrigens Leicester, gewisse Leute kennen das nur vom Fußball. Also diese Stadt hat ja vor 2 Jahren zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen. Deshalb gibt es ein paar Leute, die das daher schon kannten. Aber Leicester ist eine Stadt nahe Birmingham, also nordöstlich. Und dort sind jetzt auch Dylan und Anne hingezogen, die wir schon kennen. Die sind aus Zypern gekommen, aber die sind aus Zypern weggegangen, weil sie wussten, Zypern, der Gemeinde geht's gut, da gibt's reife Geschwister, die das jetzt weitermachen. Aber weißt du was, ich wollte erst einmal mal Rat holen. Ich war so, okay, lass uns mal Rat holen. Und ich habe den Dylan Messias angerufen. Aber ich habe zuerst noch gebetet, dass sich dort ein Bedürfnis auftut. Gerade dann, wenn wir anrufen, weil sonst weiß ich nicht, ob das wirklich von Gott ist. Ich habe also den Messias angerufen, den Messias. Und er hat mir gesagt, ja, da tut sich gerade ein Bedürfnis auf. Und er hat wirklich auch gesagt, dass das scheint von Gott zu sein. Jetzt gerade ruft da jemand an, der sich überlegt, da hinzuziehen. wir haben jetzt hier ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis ist noch nicht spruchreif, das ist also noch nicht so klar, aber insgesamt haben wir ein Ticket von Gott erhalten für eine göttliche Achterbahn. Es kommt dann der Brexit. Es ist Achterbahn. Vieles ist noch unklar, das scheint dazu zu gehören. Aber ich denke, wenn es soweit ist und Gottes will, werden wir nächsten Sommer umziehen und euch sehr, sehr vermissen. Wir haben so vieles zusammen durchgemacht. Und ja, so Gott will, wird es so kommen. Mir tut es selber irgendwie ein bisschen leid. Aber lass uns einfach alle zu Gott beten für alles, was wir erleben. Gott kann orchestrieren. Wer weiß, was er für Pläne hat. Lass uns immer auf Gott hoffen und nicht auf Menschen. Und es wird zum Beispiel auch eine Möbelverkaufsbörse bei Zimmermann geben. Also ich möchte zum Schluss kommen. Weißt du, mich erinnert die Geschichte von Josef mit dieser extrem überraschenden Wendung, mich erinnert es an die 12 Jünger. Jakob hatte 12 Söhne, Jesus hatte 12 Jünger. Auch diese Jünger haben eine göttliche Achterbahn erlebt. Ihr Lehrer, für den sie ihren Vater verlassen haben, für den sie die Netze verlassen haben, alles verlassen haben, für den haben sie gelebt, getötet. Auch sein Rock wurde mit Blut verschmiert. Sie aber haben ihn verleugnet. Sie haben ihn bei der Verhaftung verleugnet. Aber auch sie erlebten eine Rettung, die sie so nie verdient hätten. Eine sehr große Rettung. Ich lese vor, Johannes 20, Vers 19. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist noch ein Zacken krasser als der Josef. Und jetzt kann er sogar durch Wände gehen. Er kann durch Wände gehen. Ich lese vor Matthäus 28. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen wie Josef auf jeden Fall. Josef war plötzlich der Herr über Ägypten. Jesus ist plötzlich auferstanden und kann sogar durch Wände gehen und noch ein paar andere Sachen. Wir lesen in Matthäus 28, 18 bis 20. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Aber seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, Josef ist zum zweithöchsten in Ägypten geworden, überraschenderweise. Aber Jesus, unser Herr, er ist zum zweithöchsten des Universums geworden, unter dem Vater Gott. Weißt du, wir haben wirklich eine wirklich tolle Botschaft mitzuteilen, allen, die es hören wollen, auch die es nicht hören wollen. Ich habe nur so eine Geschichte, ich habe letzten Freitag mit zwei Arbeitskollegen geredet. Ich habe es irgendwie mit Gott geschafft, auf das Thema Glauben zu kommen. Nach einer halben Stunde war klar, die wollten davon überhaupt nichts wissen, aber die Botschaft lohnt sich, wirklich weiter zu erzählen. Lass uns das tun, wo immer es uns hinführt. Und er wird mit uns sein, bis zum Ende aller Tage. Amen.